Herzlich willkommen bei Berufe mit Zukunft. Sie sind eingeladen. Machen Sie sich anhand der Informationen aus erster Hand ein Bild und entscheiden Sie, ob der Beruf auch für Sie in Frage käme. In dieser Veranstaltungsreihe interviewen wir für Sie Frauen, die sich in ihrem Beruf verwirklichen und gleichzeitig langfristig ihre Existenz sichern. Heute Büromanagement, Buchhaltung.
Okay, wir fangen mal an. Ursula, erzähl uns doch einfach mal von einfaches Gut, ja? Erzähl uns mal von deinem Berufsweg.
Gerne, gerne. Also ich habe auf jeden Fall mich mit 19 für das entschieden, was mir am meisten Freude bereitet hat. Also das waren erstmal Sprachen. Also ich habe angefangen, Japanologie, Sinologie zu studieren und habe dann aber irgendwann gewechselt auf Literaturwissenschaft und Filmwissenschaft, weil ich damit, mit diesen asiatischen Sprachen nicht so weit gekommen bin, wie ich dachte. Und habe mir viel Zeit für mein Studium gelassen. Ich habe meinen Abschluss erst mit 30 gemacht. Habe in der Zeit von 19 bis 30 habe ich sehr viele Tätigkeiten auch zwischendurch eingeschoben. Also lange habe ich am Theater gearbeitet, Regieassistenzen gemacht. Und als ich dann meinen Studienabschluss hatte, kam einfach die böse Überraschung, dass sich niemand für mein Eins in Literaturwissenschaft und Filmwissenschaft interessiert hat. Also Magister mit Eins und ich habe noch nicht mal einen Praktikumsplatz bekommen. War schwer enttäuscht. Und dann habe ich eine Weiterbildung im Filmmanagement gemacht, weil in der Zeit war das gerade so ein bisschen Thema, dass Berlin upcoming war mit Filmbusiness. Und habe dann relativ schnell nach dieser Weiterbildung, die ging ein Jahr, Fuß fassen können im Filmgeschäft, also im Filmbusiness. Und damit war ich erstmal ganz glücklich, dass das überhaupt so schnell ging. Also erstmal wollte ich mich auf die inhaltlichen Tätigkeiten konzentrieren, sowas wie eben Drehbuchlektorate, Drehbuchschreiben, dramaturgische Beratung. Und ich habe dann aber schnell festgestellt, dass diese Sachen, die halt eigentlich am meisten Köpfchen brauchen, am schlechtesten bezahlt waren. Da waren einfach die Stundenlöhne waren eigentlich wirklich katastrophal. Also war weit davon entfernt, dass man hätte davon leben können.
Wenn ich dich unterbreche, kannst du noch mal genau sagen, wie der Einstieg war? Weil du meintest, konntest du Fuß fassen?
Ja, das war ganz konkret. Ja, also diese Weiterbildung war sehr gut organisiert. Also die hatten quasi als Referenten hatten sie wirklich nur Leute aus der Praxis, die alle im Filmgeschäft gearbeitet haben. Ich habe mir halt ganz konkret gesucht, in welche Richtung ich gehen will. Das haben eigentlich alle auch in der Weiterbildung gemacht und Praktikum danach ausgesucht. Mhm. Und dann wurde ich übernommen.
Dort wurde das Praktikum gemacht?
Ja, also schlecht bezahlt.
Eine Produktionsfirma?
Oder ja, was? War eine Produktionsfirma. Und ich habe mich da einstellen lassen als Drehbuchlektorin und dramaturgische Beraterin. Und mein Hintergedanke war, ich mache da erstmal halt für ganz wenig Geld den Job, dann bin ich unverzichtbar und kann dann einfach ein normales Gehalt verlangen. Aber das ist irgendwie, ist irgendwie nie passiert. Also für ein normales Gehalt habe ich in der Filmbranche nie gearbeitet. Und also normal jetzt wirklich im Sinne von, unteres Angestellten-Niveau. Also so jetzt nicht irgendwie im Vergleich mit Floristin, aber sowas wie, was ich sonst so von meinem Bekanntenkreis kannte. Und ich habe aber sehr lange trotzdem Freude dran gehabt. Also ich habe eigentlich diesen studentischen Lebensstil nie wirklich verlassen über einen langen Zeitraum. Und deswegen hat mich das nicht gestört. Aber es war, also was jetzt hier auch schon gefallen ist, war das irgendwie auf eine Art immer mal wieder frustrierend zu merken, man arbeitet 40 bis 60 Stunden und kann sich aber eigentlich kaum normalen Urlaub leisten oder so, weil einfach die Kohle nicht stimmt. Und solange eben die Leidenschaft da war, war das eben so ab und zu auftauchend ein Gedanke, aber hat mich nicht zu irgendwelchen Veränderungen motiviert. Und ich habe aber schnell dann gemerkt, dass zum Beispiel dieses rein inhaltliche Arbeiten auch überlaufen ist. Also dass da alle wollen dramaturgische Beratung machen oder Drehbuch lektorieren und kaum jemand will irgendwie sowas mit Zahlen zu tun haben. Also habe ich von Anfang an auch so immer ein bisschen mal so über die Schulter geguckt bei den Filmgeschäftsführern, also so heißt es dann in der Produktionsfirma, wenn jemand die Buchhaltung macht, oder bei denen, die sich mit den Fördergeldern beschäftigt haben. Also ich habe eigentlich immer so offene Augen gehabt für alles, was mit Geld zu tun hatte. Hat sich jetzt irgendwie als was Sinnvolles erwiesen, dass man da ein bisschen Interesse hat, weil die meisten Leute interessieren sich erstmal nicht dafür.
Das kam einfach so. Das war einfach so ein Interesse von dir?
Ja, oder vielleicht auch, weil mein Vater ist Betriebswirt und meine Mutter ist Textilkauffrau gewesen und vielleicht irgendwie dieses kaufmännische Denken habe ich schon von zu Hause aus eigentlich mitbekommen und deswegen habe ich mich auch bewusst in eine andere Richtung entschieden, aber zumindest war das jetzt für mich da kein Widerstand. Das hatte ich eigentlich nicht. Und ich fand es halt auch immer interessant zu sehen, wie so Geldflüsse sind. Also weil die Leute, die die Gelder besorgen können, die waren halt auch immer besonders wichtig. Viel wichtiger als die, die sich mit den Inhalten, mit den Drehbüchern beschäftigen. Das fand ich erstmal so ein bisschen irritierend. Aber im Nachhinein hat sich das schon irgendwie gezeigt, dass das wahrscheinlich überall im Berufsleben so ist. Und ja, und dann habe ich 12 Jahre in der Filmbranche gearbeitet, mir da auch ein großes Netzwerk aufgebaut. Und irgendwann hat mir jemand angeboten, dass ich meinen eigenen Filmverleih gründen kann. Also ich habe irgendwann bin ich halt von Produktion auf Verleih umgestiegen. Also das ist so quasi wie ein Verlagswesen für Film, also quasi wie ein Buchverlag, aber eben auf Film bezogen. Man kauft Filme ein und bringt die dann im eigenen Land heraus, guckt, wie das Marketing laufen kann, welche Zielgruppen man hat. Also ist eigentlich 1:1 das Gleiche wie im Buchverlag. Das habe ich halt die letzten Jahre gemacht und dann eben hatte ich die Möglichkeit, einen eigenen Verleih zu gründen. Also es hat mir jemand Kapital zur Verfügung gestellt und die Rechts- und Geschäftsform, nämlich eine GmbH. Und ich hatte dann quasi so stille Teilhaber und konnte aber schalten und walten, wie ich wollte. Und habe dann innerhalb von 2 Jahren einen schönen kleinen Arthouse-Filmverleih aufgebaut. Und als der dann stand, hat einer der stillen Teilhaber die Idee gehabt, okay, jetzt nehme ich das Ruder in meine Hand. Und er hat dann halt in kürzer Zeit einfach die Firma in die Insolvenz getrieben. Und dann war das wirklich so von dem, wie soll ich sagen, vom Lebensgefühl war das so. Ich war dann quasi wirklich dann irgendwann mal ganz da oben. Also dann war auch mehr Geld da für einen kurzen Zeitraum. Dann hatte ich auch mal für 3 Monate ein Gehalt, ein ordentliches. Und vor allen Dingen hatten wir einfach auf dem Firmenkonto sehr viel Geld. Aber dann, als dann die Insolvenz kam, war bei mir einfach alles am Ende, was so die Motivation anging, in dieser Branche weiterzuarbeiten. Weil ich habe auch bei vielen Leuten hinter die Kulisse geguckt. Ist das vielleicht zu ausführlich, aber ich kann das noch ein bisschen beschreiben. Also wir waren auch öfters in Cannes und dann habe ich halt auch Produzenten kennengelernt, also und Produzenten, Regisseure, andere Verleiher und habe dann irgendwie immer so zu später Stunde, wenn die alle betrunken waren, gehört, dass die alle irgendwie mehr oder weniger, also die im Arthouse-Bereich dann irgendwie von ihren Ehefrauen leben oder von ihren Eltern immer noch leben oder lauter solche Geschichten und ich hatte das Gefühl, das ist einfach alles so eine riesige Mogelpackung. Und ich habe es halt bei anderen auch mitbekommen, die halt künstlerische Existenzen aufgebaut haben, dass sie dann auch eigentlich von ihren Eltern noch leben, im Alter von 40 und so weiter. Und irgendwann war bei mir einfach das Gefühl, das ist ja nicht das wahre Leben. Also dieses, nur damit man einen interessanten Beruf hat, sich dann von anderen Leuten immer wieder Geld anzuzapfen als erwachsener Mensch, das habe ich einfach dann nicht mehr eingesehen. Also das habe ich so auch nicht gemacht, aber ich habe es halt mitbekommen, dass es irgendwie so...
Das war einfach klar für dich, das
ja, will ich nicht. Ja, genau. Und dann war ich so, ich glaube 42, ja. 42, 43. Und dann habe ich entschieden, dass ich was Realistischeres machen möchte, etwas, was wirklich gefragt ist. Und hatte erstmal so ein bisschen geguckt mit Pressearbeit, aber da habe ich auch gesehen, die Stundenlöhne waren nicht relevant, nicht interessant, also wirklich so das Gleiche wie vorher mit dem Drehbuchlektorieren hat mich überhaupt nicht interessiert. Also ich habe ein bisschen gearbeitet in dem Bereich, aber das war für mich nicht mehr interessant, für 12 € die Stunde überhaupt ein Blatt Papier oder so in die Hand zu nehmen. Und dann habe ich mich in meinem Bekanntenkreis umgeguckt und habe einfach entschieden, dass Buchhaltung so was besser bezahltes ist und vor allen Dingen auch etwas gefragtes ist. Also ich habe mitbekommen, dass Buchhalter immer gesucht werden und dass es wenig, bunte, interessante Buchhalter gibt. Viele, die halt einfach so wirklich auch so ein bisschen, wie man so sich das Klischee vorstellt, so sagt man so engstirnig, zwanghaft, langweilig und ja und so weiter irgendwie sind. Und also nicht wirklich, aber das ist also in dem Bereich, in dem ich gearbeitet habe, waren halt Buchhalter einfach oft auch wirklich so, wie man sie sich vorstellt. Und dann dachte ich auch, dass ich bestimmt da auch ganz gut punkten kann, weil ich eben nicht so ein klassisches Persönlichkeitsprofil habe in dem Bereich. Und ich habe dann vom Arbeitsamt eine Umschulung bezahlt bekommen.
Vielleicht das nochmal ein bisschen genauer. Also es gab den Moment der Insolvenz
genau.
Und dann bist du zur Arbeitsagentur gegangen.
Genau, damals. Genau. Weil ich war als Geschäftsführerin angestellt auch.
Ach ja, okay.
Dann gab es noch einen Rechtsdisput, weil sie sagten, das wäre eine Scheinselbstständigkeit gewesen, weil ich auch mit Gesellschafterin war. Mhm. Das war noch ein bisschen kompliziert, aber ich habe es dann durchbekommen, dass ich dann eben Arbeitslosengeld bekommen habe. Mhm. Und habe mich dann auch gleich darum gekümmert, eben so, was ich an Weiterbildung dann finanziert mhm. bekomme.
Und die haben sich nicht gewundert, dass du auf Finanzbuch halt...
Nein, die fanden das ganz toll. Mhm. Also ich habe das selber vorgeschlagen und die waren gleich begeistert. Mhm. Und da ich jetzt auch den Hintergrund hatte, dass ich eben Geschäftsführerin an der GmbH war,
passte das.
Wussten die auch, dass man da sowieso Basiswissen im Betriebswirtschaftlichen haben muss. Mhm. Von daher war das jetzt auch gar nicht weiter irgendwie verwunderlich. Mhm. Ja. Und ja, der Schritt war trotzdem groß. Also vor allen Dingen für mich war das erstmal also ganz ehrlich gesagt, war es ein Imageproblem, weil ich eben viele Freunde und Bekannte halt eben in der Filmbranche hatte. Man sieht sich dann auch ständig bei Veranstaltungen und ich habe dann immer vorher schon gedacht, oh Gott, wenn die mich jetzt fragen, was ich jetzt mache, wie sage ich das? Und habe am Anfang immer noch ein bisschen so gemogelt. So von wegen gesagt, ich mache da irgendwie Projektmanagement oder irgendwas und dann irgendwann habe ich es aber halt dann auch schon so gesagt und es war dann halt immer eine ganz krasse Reaktion, so wie wenn ich jetzt quasi Friedhofsgärtnerin bin oder irgendwas, also wie wenn ich was völlig Verrücktes mache im Vergleich zu dem, wo ich herkomme, ja. Und das fand ich dann auch wieder irritierend, dass irgendwie mein Bekanntenkreis einfach so wenig das eigene Modell so in Frage gestellt hat, weil fast alle, die ich kannte, also zumindest auch vor allem die ganzen Frauen, die haben alle irgendwie so Selbstausbeutung betrieben, also irgendwie 50 Stunden gearbeitet und hatten dann irgendwie sowas wie 900 Euro im Monat zur Verfügung. Und ich fand es komisch, dass da keiner gesagt hat, ja Mensch, das ist ja eine gute Idee und lass uns mal drüber reden, wie kommt man da rein? Also das war irgendwie interessant, ja.
Niemand, also?
Nee. Nee, okay. Nee, also jetzt auch heute noch, die gucken mich heute noch komisch an. Die jetzt, also ich habe jetzt mit den Leuten, die wirklich so nur reinen Film machen, habe ich jetzt nicht mehr so viel zu tun. Das ist dann einfach vielleicht mal einmal im Jahr ein Geburtstag und dann sehe ich das halt, dass sie immer noch ein bisschen komisch gucken. Mhm. Ja.
Gut, du hast dich dann für die Weiterbildung entschieden. Kannst du das vielleicht auch noch ein bisschen erklären, wie du dann genau diese Weiterbildung gefunden hast? Was war das für ein Prozess?
Genau, ja. Also ja, ich habe sehr viel recherchiert, also eigentlich wirklich alles, was so in Berlin in dem Bereich halt Weiterbildung macht. Wollte aber schon auch ein bisschen so in meinen Kiez bleiben, also wollte eigentlich nicht so gerne jetzt, weil ich lebe Prenzlauer Berg, wollte jetzt nicht unbedingt an den Wittenbergplatz fahren, habe mir aber trotzdem auch Sachen am Wittenbergplatz angeguckt. Weil ja, ich wollte einfach erstmal so sehen, wie der Markt aussieht, was ist da an Instituten da, weil ich habe einfach eben festgestellt, da ich schon mal eine Weiterbildung hatte, diese 12-monatige Filmmanagement-Weiterbildung, war für mich klar, dass das wirklich steht und fällt mit der Qualität der Weiterbildung. Also dass man das nicht so nur an dem Titel festmachen kann, sondern das Netzwerk und quasi auch so ja, Netzwerk, aber halt auch wirklich so Insider-Tipps, dass es einfach von so einem Institut kommt und nicht, dass es halt schon relevant ist. Und dass es nicht nur um das geht, was dann nachher auf dem Papier steht. Und dafür habe ich mir auch viel Zeit genommen. Also ich habe, glaube ich, mit 10 Instituten insgesamt telefoniert oder sie vor Ort angeguckt und Gespräche vereinbart. Und ich wollte auch, dass es jetzt nicht so extrem schulisch ist, sondern dass ich das Gefühl habe, ich bin da noch irgendwie ein bisschen freier in meiner, soll ich sagen, in meiner Zeitgestaltung, also dass es nicht einfach so immer mit Anwesenheitspflicht 8 Stunden ist. Ja, aber einfach, dass das Gefühl auch irgendwie stimmt, dass man da gerne hingeht und so. Und dann bin ich auf ein Institut gestoßen, die heißen, soll ich das sagen, oder? ja, IFM, Institut für Managementberatung.
Die freuen sich,
die freuen sich ja.
Hören,
ja, die fand ich sehr gut. Also die haben quasi alle meine Punkte irgendwie, die ich haben wollte.
Ja. Die stehen übrigens nicht auf dieser Liste, die ich erstellt habe. Das ist eine zufällige Liste. Ne? Das ist auch von uns jetzt keine Empfehlung oder sowas. Dazu kann ich nachher noch was sagen.
IFM-Institut?
Die heißen IFM GmbH und also die Langform ist. Genau, die gibt es aber, glaube ich, auch noch im Süden. Und ja, und die meisten machen halt sowas wie kaufmännische Grundlagen. Das heißt dann irgendwie manchmal auch ein bisschen anders, weil dieser Titel Buchhaltung ist nicht geschützt. Und es ist ja auch keine IHK-Ausbildung oder so. Also es ist wirklich nur ein Beleg, dass man am Schluss eben Ausbildungszeugnis bekommt, also ein Abschlusszeugnis, genau so heißt es, Abschlusszertifikat, belegt einfach nur, dass man eben was von Buchhaltung versteht. Aber es ist jetzt nicht gesetzlich geschützt, die Bezeichnung. Also es kann eigentlich jeder sofort sich Buchhalterin nennen. Und ich wollte aber unbedingt halt auch noch die gängige Palette von Softwares haben. Also das ist halt bei Buchhaltung immer sehr relevant, mit welchen Softwares kann man umgehen. Und bei mir, in meinem Falle, war das Lexware, und ich lege gerade Lexware, SAP auf jeden Fall, was unnötig war komplett, und Datev, genau. Datev war eigentlich auch nötig, unnötig, also, aber es schadet auch nicht.
Sex?
Nee, Lexware, nicht Sexware. Ja, Sexware wäre auch irgendwie. Lexware.
Wie lange ging die Weiterbildung?
Die war in Modulen aufgebaut und ging, glaube ich, insgesamt über 5 Monate. Mhm. Ja. Man hätte es auch kürzer machen können. Also da hat jedes Institut hat so seine eigenen, Pakete. Also die kaufmännischen Grundlagen sind, glaube ich, in der Regel so 1 bis 2 Monate mit Rechnungswesen oder so. Also da muss man auch gucken, das variiert sehr. Bei SAP variiert es gar nicht. Dauert eigentlich immer 1 Monat, ist auch sehr teuer und da muss man ein Arbeitsamt eigentlich auch überzeugen, dass sie das bezahlen. Weil da kostet allein, glaube ich, dieser eine Monat kostet irgendwie sowas wie 3.000 oder 4.000, ich weiß nicht mehr. Weil dann externe Prüfer kommen und ist recht anspruchsvoll. Mhm. Macht sich aber ganz gut, weil SAP hat jeder schon mal gehört und das hat irgendwie so einen klangvollen Namen.
Wie war dann der Einstieg?
Ja, genau.
Du hast 5 Monate lang oder 5 Module lang hast du
genau.
Nur das gemacht.
Ja, genau, nur das.
Okay, und dann warst du fertig.
Ja.
Und was?
Na, ich habe eigentlich schon vorher, einen Job bekommen. Also ich habe erstmal habe ich allen Leuten, die ich kenne, erzählt, dass ich jetzt Buchhalterin werde und zur Verfügung stehe. Also ich habe es in meinem Bekanntenkreis gestreut und dann kamen einfach mehrere Angebote. Also dann haben mehrere Leute haben gesagt, ach ja, das habe ich ja schon mal gehört, dass jemand einen Buchhalter sucht. Also da ging dann immer über 2, 3 Ecken. Und das, was für mich am interessantesten klang, war eine Designagentur. Also so eine klassische Agentur, die hauptsächlich Print macht und Web und über eben Bekannte kam. Und da habe ich mich beworben. Da hieß es irgendwie, sie brauchen eigentlich einen Office-Manager mit, Teilzeit-Office-Managerin mit Buchhaltungskenntnissen. Und da hat es gleich gefunkt auf beiden Seiten. Also wir waren uns da sehr sympathisch, die Agentur und ich. Da bin ich auch heute noch. Und da habe ich erstmal dann festgestellt, dass die meisten Leute gar nicht wissen, was der Unterschied ist zwischen vorbereitender Buchhaltung und Buchhaltung. Das ist mir dann auch später noch oft passiert, dass Leute gesagt haben, sie brauchen eine Buchhalterin, aber eigentlich brauchen sie nur jemanden, der vorbereitende Buchhaltung macht. Und das ist ja so ein Teilbereich vom Office Management. Und da wollen die Firmen oder Agenturen wollen aber eigentlich immer jemanden, der auch sagen kann, ich weiß also Bescheid mit Buchhaltung, obwohl es dafür eigentlich gar keine großen Kenntnisse braucht.
Weil, erklär das mal,
genau.
Dem Laien.
Genau, dem Laien. Also ja, weil Office Management, ich weiß, das ist, haben die meisten wahrscheinlich eine Vorstellung davon. Das ist was man früher so Sekretariat genannt hatte, also Posteingang, bisschen Telefonanrufe entgegennehmen und eben vorbereitende Buchhaltung. Das heißt, man sortiert einfach nur die Eingangsrechnung, die Ausgangsrechnung und wenn man das Vertrauen der Geschäftsführung hat, macht man auch das Banking. Das passiert manchmal, dass jemand einem diese Aufgabe auch noch übergibt. Das heißt, man macht die Überweisung. Das ist aber eher ungewöhnlich. Und ansonsten, meistens gibt es dann auch noch ein Kassenbuch, was zu führen ist. Das heißt, irgendwie monatlich gibt es ein bestimmtes Volumen in der Kasse und man geht halt entweder auch noch selber einkaufen, Milch und Wasser, oder schickt Praktikanten zum Einkaufen los und oder den Praktikanten und führt eben Buch über alle Bar-Einkäufe. So, das ist eigentlich ganz simpel und dafür braucht man keine Buchhaltungskenntnisse. Also vielleicht sollte man wissen, dass auf einer Rechnung bestimmte Angaben stehen, wie zum Beispiel Rechnungsdatum, Rechnungsnummer. Also gibt es halt 4 Angaben, die auf einer Rechnung stehen sollten. Das kann man auch googeln. Das ist eigentlich das Einzige, was da mit Buchhaltung zu tun hat. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Und da, das habe ich bis heute nicht verstanden, da ist aber anscheinend von den Geschäftsführerseiten oder von den Menschen, die halt kleine Unternehmen haben, kleine mittelständische Unternehmen haben, ist einfach der Unterschied gar nicht klar. Die denken einfach, man bräuchte dafür einfach Buchhaltungskenntnisse. Mhm.
Und deswegen suchen die auch qualifizierte Leute.
Ja.
Am besten noch mit einer kaufmännischen Ausbildung oder einem Wirtschaftsstudium oder. Obwohl du jetzt aus deiner Erfahrung sagst, das muss eigentlich gar
nicht
unbedingt sein.
Nein, überhaupt nicht. Also wenn man das glaubhaft machen kann, dass man irgendwie also quasi erkennen kann, ob das eine ordentliche Rechnung ist oder nicht, dann, wenn man das glaubhaft vermitteln kann, dann braucht man eigentlich gar keinen kaufmännischen Titel oder eine Weiterbildung. Aber ich habe schon festgestellt, dass die Leute halt auf diese Zertifikate reagieren. Also ich habe jetzt halt dieses Abschlusszertifikat und dann habe ich halt dieses SAP-Zertifikat. Also ich habe halt insgesamt eben 3 Software, das heißt plus den Titel Buchhaltung. Ich habe also 4 Zertifikate, die ich immer so hinlegen konnte und das hat dann schon immer interessiert. Vielleicht auch wegen der Farbigkeit, ja. Für Magister interessiert es natürlich keiner, also auch bis heute nicht. Das leider hat sich nicht geändert. Und so von daher kann ich sagen, wenn jetzt jemand ausschließlich Office Management machen möchte, sich gar nicht für Buchhaltung interessiert, dann muss man einfach nur wissen, wie man das denn eben vermittelt. Also heute könnte ich das auch vermitteln, ohne irgendein Zertifikat zu zeigen, mache ich auch. Also ich kriege regelmäßig immer noch Jobangebote und wenn ich einfach spreche und ein bisschen was erzähle, wissen die Leute, dass da einfach Kompetenz dahinter steckt. Und das würde ich auch immer allen empfehlen, dass man einfach erstmal selber sich mit der Kompetenz wohlfühlt, die man sich aneignet und weniger mit den Zertifikaten. Ja.
Könntest du, um es vielleicht auch nochmal ein bisschen anschaulicher zu machen, sowas wie, ich weiß, dass es das nicht gibt, aber so einen normalen Arbeitstag in diesem Bereich, in diesem Tätigkeitsfeld, kannst du das beschreiben?
Ja.
Was macht man da alles?
Also ich würde es gerne anhand von zwei Beschäftigungen beschreiben, denen ich gerade nachgehe. Mhm. Also ich habe eben das eine, es ist eben, da bin ich schon sehr lange, da war ich jetzt manchmal angestellt, manchmal als Freiberuflerin, jetzt gerade wieder als Freiberuflerin. In der Agentur, die ich von Anfang an hatte, da sieht so ein normaler Arbeitstag so aus, ich komme rein und gucke mir an, welche Rechnungen sie mir auf den Tisch gelegt haben und mache einmal die Woche die Überweisung. Dann kümmere ich mich um die KSK-Meldung als Beispiel. Das kommt jetzt nicht oft vor, aber einmal im Jahr. Aber das ist halt so, auch bei Agenturen ist es auch eine wichtige Kompetenz, dass man weiß, wie so eine KSK-Meldung aussieht, also Künstlersozialkasse. Dann meistens habe ich auch noch irgendwas mit einem Vertrag zu tun, entweder einen Vertrag für einen freien Mitarbeiter oder einen Vertrag für eine Praktikantin. Also das ist aber auch etwas, wofür man keine Weiterbildung braucht, dass man einfach irgendwie quasi nur einen Vertragsvordruck eben ausfüllt mit den Adressdaten. Aber da sind auch alle immer dankbar, wenn man sagt, ja, ich kann irgendwie Verträge schreiben. Also eigentlich nur quasi Copy und Paste, ja, aber das kommt immer gut. Und ja, was noch? Wasser bestellen. Ich mache halt auch diese Sachen wie eben Wasser bestellen. Das stört mich auch nicht. Und ansonsten gute Laune verbreiten. Also das ist denen auch sehr wichtig. Also die haben schon auch mich als Persönlichkeit haben wollen. Also weil da das Klima extrem wichtig ist, weil die auf einem sehr hohen Niveau kreativ arbeiten. Und das sagen die auch immer wieder. Eigentlich geht es ihnen darum, dass ich einfach überhaupt da bin. Und das bisschen, was ich da mache, ja. Das ist auch schön, aber es geht Ihnen schon auch um so eine gewisse Präsenz. Dass jemand so ein bisschen auch die Sachen so im Rahmen hat, also im Blick hat, auch so wie auch so sogar wie die Befindlichkeit ist von den einzelnen Mitarbeitern. Ja. Wohlfühlmanager.
Ja. Büro-Wohlfühlmanager.
Genau, so nenne ich mich manchmal auch, ja.
Mit ein bisschen Buchhaltung.
Genau, vorbereitender in dem Fall. Bei dem anderen, da ist es auch interessant, da wurde ich auch angefragt als Buchhalterin, aber da mache ich jetzt eigentlich Fördermittelabrechnung. Also das ist ganz was anderes. Buchhaltung macht der Steuerberater, aber das war der Geschäftsführung nicht klar. Also die meisten Leute wissen noch nicht mal, dass ihr Steuerbüro die Buchhaltung macht. Das wissen sie einfach nicht. Also da ist so wenig Interesse und Neugierde vorhanden. Ist immer wieder erstaunlich. Und da sieht der Alltag so aus, ich komme rein und sammle halt die Rechnungen zusammen und gucke, zu welchen Projekten die gehören und kommuniziere mit den Sachbearbeitern, die halt die Sachmittel quasi zur Verfügung stellen, die halt quasi die Gelder freigeben und gucke ab und zu aufs Konto drauf. Ja. Und dann hatte ich aber in der Vergangenheit auch wirkliche Buchhaltungsjobs. Das würde ich auch noch kurz gerne.
Doch, hattest du.
Ja, richtige.
Ja, erzähl mal.
Ja, da gibt es auch noch ein bisschen was zu erzählen. Also da gab es eine sehr schlechte Erfahrung. Nur dass, falls jetzt einer von Ihnen das machen möchte, also wirklich auch ein Buchhaltungszertifikat und wirklich buchen möchte. Also ich hatte da auch in der Filmbranche so ein Jobangebot für Buchhaltung. Und da wurde dann irgendwie jede Stunde geguckt, wie der Stapel ist, den ich abgearbeitet habe, also die Zentimeter. Und dann, ich habe total geschwitzt, bin ich auf Toilette, ich habe nichts getrunken. Ich war da 8 Stunden, also ein Tag 8 Stunden, ein Tag die Woche, so war es gedacht, als Unterstützung für die. Und habe wie verrückt gearbeitet, ja. Und ich weiß nicht, wie viele Zentimeter ich geschafft habe in den 8 Stunden. Aber war mir auch überhaupt nicht klar, dass manche Leute in Zentimetern denken. Und dann haben die mich dann halt nach 4 Wochen gefragt, also nach vier solchen Einsätzen, wie viel Prozent ich mein Arbeitstempo noch hochsetzen kann. Und dann habe ich gesagt, naja, also realistisch würde ich sagen 20-30%. Ich fand das schon ganz toll. Und die meinen, nee, also 60-70% müsste passieren, sonst habe ich gesagt, okay, das war's dann. Also war dann schwer beleidigt. Aber klar, es geht in manchen Bereichen einfach nur um Tempo. Und ein Tempo habe ich nie drauf bekommen. Also ist auch, weil ich konkurriere dann in dem Bereich mit Leuten, die halt mit 16 eine Steuerfachgehilfin Ausbildung gemacht haben. Und die tippen das Blind runter in das System rein und da werde ich nie mit konkurrieren können. Das schafft man auch nicht, egal wie viel man übt. Und wenn jetzt jemand wirklich einfach so das Tempo braucht, also halt eine hohe Belegmasse hat, dann kann man eigentlich mit so einem Quereinstieg gar nichts anfangen, weil man ist einfach so out of league. Das geht gar nicht. Aber ich habe dann andere Jobs gemacht, zum Beispiel bei Startups. Ich war bei 2 Startups, die Buchhalterin ganz am Anfang, die eine Struktur aufgebaut hat. Ich bin halt sehr gut in Strukturen aufbauen, wenn zum Beispiel Startups unglaublich schnell expandieren. Ich hatte das 2-mal, die haben angefangen mit 5 Leuten, dann waren sie auf einmal 50 Leute. Und die wissen gar nicht, wie Ordnerstruktur, wie komme ich überhaupt klar, Personalwesen, die haben kein Personal, keine Personalperson, die haben echt gar nichts und die kommen auch nicht hinterher. Das ist dann, also war bei 2-mal, war das einfach so, innerhalb von 2 Monaten sind die explodiert und ich habe denen halt dann einfach die komplette Struktur aufgebaut und habe ihnen auch gesagt, wie viel Mitarbeiter sie eigentlich jetzt brauchen, also wenn ich dann einfach Tschüss sage. Und dann, ja, waren dann halt ordentliche Personal, eine Personalfrau war dann da und irgendwie eine Buchhalterin und dann noch eine Office-Managerin. Also ich habe dann quasi dann für eine kurze Zeit halt das gemacht, was hinterher dann 3 Leute Vollzeit gemacht haben. Aber das macht mir eigentlich immer Spaß und da habe ich mittlerweile auch ganz gut Erfahrung sammeln können. So. Und ich habe aber eigentlich jetzt in den letzten 6 Jahren, seitdem ich diese Umschulung gemacht habe, habe ich, glaube ich, wirklich 15 Jobs gemacht und sehr interessante Sachen auch. Und ich habe auch immer, meistens habe ich 2 Jobs gleichzeitig gehabt oder 3 Jobs in verschiedenen Stundenkontingenten. Den einen mal 10 Stunden und den anderen 15 Stunden oder einen 8 Stunden und einen 10 Stunden. Jetzt habe ich gerade einen mit 10 Stunden, einen mit 5 Stunden. Also das war bei mir jetzt auch alles irgendwie möglich und ich fand es auch interessant, dass ich quasi so modular durchs Leben laufen kann, dass ich immer gucke, in welche Branche auch. Ich habe ganz verschiedene Branchen auch gesehen. Das war auch toll.
Bist du dann immer selbstständig gewesen oder du hast eben kurz gesagt, du warst auch mal eine Zeit lang angestellt als
ja.
Buchhalterin oder genau. Büromanagerin? Oder?
Ja. Ja, also ich war jetzt bei der Agentur, war ich Hälfte des Zeitraums angestellt und Hälfte des Zeitraums, bei dem ich da bin, war ich quasi Freiberufler, also immer so, je nachdem bei mir, wie ich sonst auch noch so andere Sachen mache. Ich mache auch manchmal noch so Lektorate und Presse, mache ich so ein bisschen was, sodass ich halt zeitweise in der KSK war, sodass ich jetzt auch Krankenkasse über die KSK hatte. Dann hatte ich dann irgendwie weniger Aufträge und wollte eben diese Sicherheit haben, dass man eben Urlaub bezahlt hat, Krankenkasse ist irgendwie im Kasten. Also das ist Geschmackssache, wie man sich halt da so organisiert. Jetzt gerade bin ich wieder freiberuflich.
Jetzt ist es natürlich wichtig für die Zuhörerinnen und die Anwesenden, wenn jemand so einen Weg jetzt gehen würde, Quereinstieg in den Bereich. Nach dem, was du jetzt erzählt hast, war ja praktisch dein Erfolg davon geprägt, dass du ein gutes Netzwerk hast.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Das heißt, du hast rumgefragt, du hast nichts anderes getan, als rumzufragen oder zu erzählen,
ja.
Ich kann das jetzt und schick mir Leute.
Ja, ne? Genau.
Okay, wenn man jetzt kein so gutes Netzwerk haben sollte, hättest du einen Tipp? Also wenn jemand sagt, ich mache das jetzt auch, weil Zahlen und so, das interessiert mich, das traue ich mir alles zu. Ich hole mir irgendein Zertifikat, ja. Damit ich das in irgendeiner Weise nachweisen kann. Ich verfüge aber vielleicht jetzt nicht über ein so umfangreiches ja. Netzwerk. Vielleicht bin ich auch erst seit 3 Jahren in Berlin. Mein Netzwerk ist woanders. Hättest du eine Idee?
Ja, also ich habe auf jeden Fall auch, ich habe mich auch über Stellenanzeigen beworben und halt auch ein paar Sachen auch über Stellenanzeigen bekommen. Also ich habe halt immer ganz, also quasi immer regelmäßig in Tippen City geguckt. Da sind halt oft gerade diese 10 bis 15 Stundenjobs, Buchhaltung sind da oft drin. Also wenn Leute halt nicht eine Vollzeitkraft haben wollen, annoncieren sie halt sehr oft bei Tipp und City. Und Vollzeit wollte ich ja auch eh nie arbeiten. Also das war für mich eh klar, weil ich immer noch diverse andere Sachen mache. Und dann war es bei mir, in meinem Fall war es ist auch praktisch, dass es halt ein Branchenportal gibt. Für die Filmbranche gibt es halt ein Jobbörsenportal. Und da waren halt auch immer wahnsinnig viele Buchhalterjobs standen da drin. Da kann sich auch jeder bewerben. In diesem Jobportal, das heißt Crew United. Das ist www.crew-united.com. Und da können sich auch Leute bewerben, die jetzt nicht von der Filmbranche kommen. Also da sammeln sich ganz viele Buchhalterjobs, weil man hat ganz viele kleine Produktionsfirmen, die brauchen eben so Teilzeit-Office-Manager. Da ist aber, kann ich dazu sagen, weil das ist auch eine der Fragen gewesen, da ist es sehr schlimme Altersdiskriminierung zugange in der Filmbranche. Da war ich mit 40 schon steinalt. Da haben mich 25-jährige Leute interviewt und meinten, ich kann doch mit 40 nicht irgendwie mit so einem jungen Team umgehen, ja, wo ich dachte, hallo, was ist das denn? Ja, also da, ja, das würde ich nur bedingt empfehlen. Stimmt, ja. Also das mit dem, genau, das ist noch ein Faktor, das war für mich auch ganz, ganz wichtig, warum ich überhaupt diese Umschulung gemacht habe, weil ich wusste, dass normalerweise in der Buchhaltung ist es egal, wie alt man ist, sogar eher von Vorteil, wenn man älter ist. Weil man eben diese Vertrauenswürdigkeit ausstrahlt, die Zuverlässigkeit, das ganze Grounding, also die Qualitäten, die man da eben braucht, die haben schon auch was mit Lebenserfahrung, Alter zu tun. Also jetzt in dem Fall, das war jetzt meine Erfahrung. Je älter, desto besser so ungefähr.
Ja, und was ich noch rausgehört habe, was glaube ich auch ein wichtiger Hinweis ist oder eine Botschaft geradezu, du hast dich ja schon auf bestimmte Agenturen fokussiert.
Ja.
Ne? Also du bist praktisch doch in einem kreativen Bereich
ja.
geblieben, der dir auch vertraut ist, wo du auch... zu Hause bist und die Leute irgendwie auf Augenhöhe, denen auf Augenhöhe begegnen kannst, könnte das auch so eine Art Botschaft sein, zu sagen, wenn man als Quereinsteigerin irgendwo reingeht, also praktisch als Quereinsteigerin dieses Tätigkeitsfeld betritt, dann macht es vermutlich Sinn, in den Branchen zu bleiben, die man schon kennt.
Ja, wo man auch weiß, wie die Abläufe sind, wo man auch weiß, wie die Leute ticken. Also jetzt in dem Fall, das wäre auf jeden Fall sowas. Also man irgendwie, ja, oder auch im sozialen Bereich, Buchhaltung wird ja auch im sozialen Bereich gebraucht. Also wenn man weiß, wie die Leute drauf sind, wie die denken, wie die fühlen, also oder allein wie sie sich anziehen. Ich meine, dass solche Sachen spielen wirklich eine Rolle. Das ist, entweder das passt oder das passt nicht. Und gerade bei Buchhaltung habe ich gemerkt, dass die Leute wahnsinnig dankbar sind, wenn sie jemanden haben, den sie auch sympathisch finden. Weil das ist nicht die Regel. Weil oft denken sie, okay, bei Buchhaltung muss ich jemanden nehmen, den ich irgendwie nicht mag, wahrscheinlich. Und dann kommt jemand, den sie sympathisch finden, und denkt, oh ja, ist ja toll. Wie aufregend ist das denn? Und dann, ja, dann kriegt man auch mehr Verantwortung und so. Also das fand ich schon auch wichtig, dass es so ein bisschen homogen ist. Also man jetzt nicht völlig vom anderen Stern fällt und so. Und dann, ja, und Startups kann ich halt grundsätzlich empfehlen, weil die haben noch kein so Scheuklappendenken und sind meistens noch sehr offen und sind froh, wenn überhaupt jemand so für sie eben ein bisschen Unterstützung bringt. Also Startups sind extrem offen und da gibt es ja wahnsinnig viele in Berlin. Also muss man halt nur gucken, wie man die halt rausfindet, also wie man an die rankommt. Aber da gibt es unglaublich viel.
Und die haben auch das Budget, um zu bezahlen.
Meistens ja, ja. Nee, also bei Startups, die haben manchmal sogar Geld zum Rausschmeißen. Also wirklich, weil die haben diese ganzen Business Angels. Also wenn es ein kluges Konzept ist, also oft mit Apps zum Beispiel jetzt heutzutage, oft sind die Firmen auch super international aufgestellt. Und also Geld habe ich da noch nie als Thema gesehen. Das war eher so, also Hauptsache raus damit, ja.
Und was ich auch noch super interessant fand jetzt an deiner Präsentation, war diese Mischung von Kompetenzen.
Ja. Ne?
Also dass du dir das auch bewusst war, dir selber, und du das natürlich da dementsprechend auch kommunizieren konntest.
Ja.
Ne? Und du auch praktisch Angebote machen konntest.
Ja.
Ne? Ich bin hier, ich kann mich jetzt kümmern um, das ist vielleicht gar nicht mehr Finanzbuchhaltung,
ja.
Das ist vielleicht gar nicht mehr Büromanagement, aber gerade in kleinen Unternehmen ist es in der Tat so, dass eben nicht für jede Aufgabe irgendeine Person vorhanden ist, sondern eine Person macht vielleicht 5 Sachen, die in größeren Firmen dann eben in unterschiedlichen Büros stattfindet oder in unterschiedlichen Abteilungen. Also das wäre ja praktisch geradezu ein Plädoyer dafür, sich kleinere Unternehmen
Auf jeden Fall, ja. Ja, und zum Beispiel eine Sache, das war auch eine Weile in so einer, also habe ich eine Geschäftsstelle geleitet. Das hört sich so toll an, Leitung der Geschäftsstelle, aber eigentlich im Grunde genommen auch Office Management, nur dass es halt einfach dann nicht für ein Unternehmen war, sondern eben für eine Geschäftsstelle eines Bundesverbandes. Und ich habe einfach festgestellt, dass in diesem ganzen Bereich Bundesverbände, da ist auch ganz viel Bedarf, weil das sind halt oft so, oder Berufsverbände, weil die sind dann oft so solche, wie soll ich sagen, solche Strukturen, wo halt dann einer, so Psychologenberufsverband zum Beispiel, einer von dem Psychologen denkt plötzlich, ja, ich will jetzt vielleicht nicht mehr als Psychologe arbeiten, Burnout, jetzt mache ich dann halt dann die Geschäftsstelle oder so. Und der hat dann aber nach 2 Jahren wieder Lust, als Psychologe zu arbeiten, und dann plötzlich wissen sie nicht, wo nehmen sie jetzt da jemanden her, und die schreiben fast gar nie aus, solche Organisationen, so Verbände. Das ist manchmal, man kann sich gleich auf so Verbände stürzen. Oder der Verband der Tänzer oder was nicht, Berufsverband der Tänzer. Also gibt es unglaublich viel in dem Bereich. Ja, das habe ich jetzt durch Zufall rausgefunden, weil ich jetzt öfters mal gesehen habe, dass da dieser normale Weg nicht so funktioniert mit Ausschreibung und
Naja, wir wissen ja sowieso, dass nur 1/3 von offenen Stellen in den Stellenanzeigen oder Stellenportalen landen und 2/3 verdeckt ist. Verdeckter Arbeitsmarkt. Offener Arbeitsmarkt. Und das Problem ist aber, dass sich von denen, die Arbeit suchen, 95% auf dieses 1/3 stürzen.
Und wo erscheinen die 2/3 dann?
Die erscheinen nicht. Das ist was Ursula gerade meint.
Ja, ich kriege zum Beispiel wirklich ganz oft Angebote und ich reiche das an Freundinnen weiter oder an Bekannte.
Also da hast du noch so eine letzte Message? Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst?
Ja, also ich habe das nie bereut. Ich hätte es fast gewünscht, dass ich es früher die Entscheidung getroffen hätte, weil dieses Lebensgefühl, immer entspannt mit Geld zu sein, macht sehr glücklich und öffnet nochmal ganz neue Wege. Also ist ein ganz anderes Lebensgefühl.
Und diese Tätigkeit passt zu unserem existenzsichernd arbeiten als Motto? Ja. Also kann man davon existenzsichernd arbeiten?
Ja, ja.
Mit welchen Honoraren kann man so rechnen, wenn man das selbstständig macht, versus was bekommt man als Angestellte?
Also als Angestellte, ich hatte jetzt, jetzt immer sowas wie 1.000 Euro für 12 Stunden, so in dem Rahmen. Und,
brutto oder
netto? Brutto. Aber es ist also...
Für 12 Stunden?
Ja, genau, für 12 Stunden.
Die Woche.
Ja. Also 12 Stunden die Woche, klar. Ja. Ja, genau. So in dem Rahmen, sowas in der Art. Also ich habe mich jetzt noch ein bisschen höher verkauft, aber so in dem Rahmen. Oder sonst halt irgendwie Stundenlohn habe ich halt meistens so 22 Euro jetzt. Ich habe aber angefangen mit 12. Also ich musste erstmal so ein bisschen gucken, wie, wo was läuft. Ja. Mhm. Das ist dann branchenabhängig. Mhm. Also 12 als Stundenlohn. Wenn man freiberuflich ist, würde ich natürlich niemandem empfehlen, weil dann ist es nicht existenzsicher. Mhm. Aber mit 22 geht das schon.
Mhm. Und wie viele Stunden machst du in der Woche dann? Und gut.
Na, jetzt mache ich 15 Stunden.
Dann kommst du so etwas über 1.000.
Ja, genau. Ja.
Gut, Fragerunde öffnen wir gleich nach dem Interview. Vielen Dank.
Ja, gerne.
War super spannend, dir zuzuhören. Und du hättest es vorher gemacht, wenn du es vorher gewusst hättest.
Ja, ich hätte es auf jeden Fall ein paar Jahre früher gemacht, glaube ich. Ja.
Okay, gut. Ja. Dankeschön.
Berufer mit Zukunft. In dieser Veranstaltungsreihe interviewen wir für Sie Frauen, die sich in ihrem Beruf verwirklichen und gleichzeitig langfristig ihre Existenz sichern. Machen Sie sich anhand der Informationen aus erster Hand ein Bild und entscheiden Sie, ob der Beruf auch für Sie in Frage käme.